Mulligan. Ich freue mich einfach, dass so viele da sind, vor allem, dass der Johannes gekommen ist, den ich eingeladen habe. Auch meine Schwester ist da. Ich finde es einfach schön. Ja. Christoph und Olga. Ich finde es einfach klasse. Ach, ich bin schon wieder so total nervös. Okay. Vor 3 Wochen ungefähr ist es gewesen, da waren wir beim Montagsgebet und da waren unsere brasilianischen Brüder da. Und die beten ja immer in Portugiesisch, das verstehen wir ja nicht. Aber so gegen Ende, da hatte der Schade gefragt, ob er für mich beten darf. Und ich finde es ja grundsätzlich eigentlich immer toll, wenn jemand für einen beten will. Und ich habe dann gesagt, ja natürlich. Und dann hat er mir so die Hand auf die Schulter gelegt und er hat dann auf Englisch gebetet. Jetzt verstehe ich das leider nicht so gut. Aber der Patrick hat simultan übersetzt. Also er predigt hier auf Englisch, hier redet der Patrick mir das auf Deutsch. Also das, was ich so im Groben verstanden habe auf jeden Fall, Patrick hat es mir am nächsten Tag dann nochmal erzählt, das war, dass er eine Vision für mich hatte, dass ich Gottes Wort verkündigen soll, so vor der Gemeinde und einfach für ihn sprechen soll und dass Gott mich aus meinem alten Leben, aus dem, was ich Schlechtes früher gemacht habe, so, dass er mich da rausgeholt hat und in ein neues Leben reingesteckt hat und dass ich sein Wort halt verkündigen soll. Und da habe ich mir so gedacht, das ist eigentlich genau das, was in letzter Zeit in mir so hochkommt, also was ich fühle. Weil wo Patrick vor ein paar Monaten zu mir gesagt hat, predige doch, seitdem ist das in mir drin und seitdem denke ich da auch ständig dran. Und an dieser Predigt hier habe ich jetzt 6 Wochen gearbeitet. Ich hoffe, es wird gut. Also ich will jetzt kurz zur Einleitung eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar im 12. Jahrhundert, da war ein Bischof in Italien, der kam auf die Idee, ich könnte neben meinem Dom noch einen Glockenturm bauen lassen. Dann hat er Architekten, Baumeister beauftragt, Pläne zu schreiben. Das haben die dann auch gemacht und die waren auch richtig gute Pläne. Haben sie sich ums Budget gekümmert, das war dann auch ausreichend vorhanden. Und so haben sie dann angefangen zu bauen. Und als sie so beim 3. Stockwerk angekommen sind, also Erdgeschoss 1, 2, 3, haben sie festgestellt, da stimmt was nicht. Das Ding, das kippt uns weg, das wird schief. Dann haben sie so geschaut, was könnte das sein, was liegt das? An uns liegt es nicht, also unsere Steine, die passen alles. Es liegt am Untergrund. Der Turm sackt weg. Dann haben sie den Bau eingestellt und so nach ca. 100 Jahren kamen die Nächsten auf die Idee, wir bauen weiter mit einer Neigung in die andere Richtung und kompensieren das Ganze ein bisschen. Das haben sie dann auch gemacht, aber der Turm ist immer weiter weggekippt, von Jahr zu Jahr mehr. Und so hat dieser Bischof im 12. Jahrhundert ganz unfreiwillig das Wahrzeichen seiner Stadt geschaffen, den Torre Pendente, den schiefen Turm von Pisa. Was sie damals nicht wussten, das war, dass im Untergrund ein verlandetes Hafenbecken ist aus der Antike. Das hat man einfach nicht gewusst. Heutzutage, wenn du irgendein höheres Gebäude bauen willst oder einen Turm, dann wird der Untergrund untersucht, da wird ein Gutachten erstellt, trägt der Boden das überhaupt? Das gab es damals nicht. Und so haben sie halt da drauf gebaut. Das Hafenbecken, das wurde mit Sand aufgefüllt. Dann hat man bei umliegenden Bauvorhaben, wo man Erde abgetragen hat, das hat man auch dorthin geschmissen. Und so wurde das vergraben, versteckt und irgendwann geriet das ganze Ding in Vergessenheit. Und so, wie dieser Turm so halb auf Sand, halb auf Fels gebaut ist, so geht es eigentlich heute auch ein Stück weit um die, also um uns. Ich lese jetzt ein Gleichnis aus der Bibel, und zwar Lukas 6, Vers 46 bis 49, der kluge und der törichte Baumeister. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf den Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Ah, danke. Ich habe das ja jetzt wochenlang geübt und am Dienstag ja mit Patrick dann mal Probe gesprochen hier. Aber mir ist eine Sache dazu, das hat mir noch nicht so richtig gepasst, was ich da jetzt noch ergänzend dazu gemacht habe. Und zwar, was ist denn gemeint mit Fels, mit Sand, mit Regen, Wasserströme, Winde? Und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen so mir Gedanken drüber gemacht und habe auch so recherchiert. Also ich denke, mit Fels könnte Wort Gott gemeint sein, Wort Gottes, Jesus. Mit dem Sand, das könnte Worte aus der Welt sein, weltliches, so eventuell ja, Philosophien oder Talkshows, was so erzählt wird oder in den Nachrichten, was so auf uns einwirkt. Mit dem Regen, das könnte von Gott kommen, das könnten Prüfungen sein, die Wasserströme, das könnte die Welt, Menschen sein, was uns ständig beeinflussen, wo uns versuchen. Und die Winde, das könnte eventuell Satan sein. Also das habe ich jetzt mal so für mich, weil das, ich habe mir ständig, weil ich nehme diese Gleichnisse immer sehr wörtlich und dann überlege ich mir immer, wie könnte das gemeint sein, aber so stelle ich mir das jetzt mal vor. Für mich gibt es drei Arten von Christen, also so stufe ich die ein. Es gibt Menschen, also die bauen komplett auf Sand. Das sind die, ich nenne sie Weihnachtschristen. Die haben das ganze Jahr nichts mit Gott oder mit Jesus zu tun. Wenn irgendwie eine Hochzeit ist, dann gehen sie in die Kirche zu dieser Hochzeit. Oder wenn eine Taufe in der Familie ist, da gehen sie auch hin. Und wenn du sie drauf ansprichst, glaubst du an Gott? Ja, ich weiß es nicht so recht, ob es da was gibt. Vielleicht, eventuell, irgendwas wird schon sein. Aber es kommen immer Ausflüchte. Wenn es dann auf Weihnachten zugeht und du fragst diese Leute, und wie verbringt ihr Weihnachten? Ja, an Heiligabend gehe ich in die Kirche. Ja, ich habe gedacht, du glaubst nicht daran. Ja doch, an Weihnachten, das gehört sich so, da gehe ich in die Kirche, das muss so sein, das ist Tradition. Ja, also verstehe ich nicht ganz. Ja doch, das macht jeder so, das gehört sich so, an Weihnachten gehe ich in die Kirche. Und das hört man auch immer wieder in den Nachrichten oder auch in der Zeitung lesen wir es, an Weihnachten platzen die Kirchen aus allen Nähten und das Jahr über verweisen sie. Und diese Leute, die vergleiche ich schon fast mit einer Sandburg. Ich war mal in Spanien mit meiner Familie im Urlaub und da habe ich mittags mit meinem Sohn, die Maya war noch ziemlich klein, die hat geschlafen in so einer Strandmuschel, habe ich mit dem eine Sandburg gebaut. Wir haben da zwei solche Häufen angehäuft, wir sind den ganzen Mittag dran, wir haben da gebaut, wir haben da richtig toll reingeackert und das Ding hat auch richtig schön ausgesehen, wir haben das verziert mit so Zinnen und weiß nicht was. Da sind Leute vorbeikommen, die haben das sogar fotografiert, das hat richtig toll ausgesehen. Und dann gegen Abend sind wir dann zu unserem Platz, wir haben gegrillt, dann haben wir noch mit den Kindern was gespielt, dann haben wir sie hingelegt zum Schlafen und die Kirsten hat irgendwas dann am Laptop noch gemacht und ich bin nochmal an den Strand gegangen, weil ich mag das einfach, wenn abends das Mond so aufs Meer scheint und es glitzert so und die Brandung. Und dann bin ich an unserer Strandburg vorbei, jetzt ist da die Brandung drüber gegangen, die Flut ist gekommen. Und die ganze Sandburg, die war gerade weg. Die ganze Arbeit von dem Mittag war komplett zerstört. Und genau so sehe ich das mit dem Glaube von diesen Leuten, die einmal in der Jahr in die Kirche gehen und denken, damit ist ihr Seelenheil erreicht. Dann gibt es Leute, die nenne ich Sonntagschristen. Die haben die ganze Woche Arbeit, haben zu tun und freuen sich aufs Wochenende und denken sich am Wochenende, da möchte ich mal ausschlafen, da schlafe ich aus, da will ich mal nichts. Machen sich aber am Sonntagmorgen trotzdem die Mühe, stellen sich einen Wecker, stehen auf, ziehen sich hübsch an und gehen zum Gottesdienst. Und hören sich das an, singen, beten mit, anschließend unterhalten sie sich noch über die Predigt vielleicht oder wie es ihnen gefallen hat, finden das Ganze auch gut, auf der Heimfahrt mit dem Partner vielleicht noch ein bisschen sich drüber unterhalten. Vielleicht halt es auch noch zu Hause ein bisschen nach, aber das war es dann auch im Großen Ganzen. Unter der Woche passiert nicht viel, vielleicht mal irgendwie einen Bibelkreis oder einen Hauskreis besuchen, aber das ist einem dann schon fast zu viel. Und diese Leute, das möchte ich ein bisschen vergleichen wie mit dem Turm, so am Kippen ist, wo man wirklich Anstrengungen machen muss, dass er nicht umfällt. Und ich weiß es nicht, jeder hat ja ein Smartphone heutzutage. Und bei mir ist es so, ich benutze das Ding auch als Wecker. Also das liegt bei mir nebendran am Bett. Und wenn ich morgens aufstehe, dann schaue ich als erstes auf meine Bibel-App. Was ist so der Vers des Tages, was sagt er mir? Lest es so durch, das nimmt alles so, vielleicht so 5 Minuten nimmt es in Anspruch. Dann bete ich noch für meine Familie, dass alle am Abend wieder gesund zu Hause ankommen, dass alles gut läuft, dass keinem was passiert. Die letzte 2 Wochen habe ich noch für meinen Bruder gebetet, der schwer krank war. Und dann beginnt eigentlich meine Routine. Also ich starte meinen Tag eigentlich quasi schon mit Gott. Und dazu möchte ich eigentlich ermutigen. Wenn ich dann aus dem Bad komme und ich die Zeit habe, dann setze ich mich meistens hin und lese noch in meiner Bibel, so eine halbe Stunde vielleicht. Aber das schaffe ich leider halt auch nicht immer. Wenn ich morgens um 6 Uhr anfangen muss mit Arbeiten, gebe ich ehrlich zu, dann mache ich das auch nicht. Aber ich habe das besondere Privileg, ich kann auf meiner Arbeit lesen und schreiben und dann mache ich es halt dort. Aber ich denke mir halt einfach, es hat jeder irgendwo morgens mal eine halbe Stunde Zeit oder zumindest 10 Minuten. Weil ich weiß halt wirklich von vielen Leuten mittlerweile, zumindest von denen, die ich näher hier kenne, dass es bei denen ganz genauso ist, dass die das genauso machen. Und ich möchte dazu ermutigen, das einfach mal vielleicht so sein Glaubensleben vielleicht zu überdenken und vielleicht das eine oder andere dran zu ändern. Weil Jesus will uns ja sagen, dass wir ganz auf ihn bauen sollen. Wir sollen richtig tief graben. Und Jesus beruft ja auch die Gemeinde. Das heißt, wir sollen uns vielleicht auch gegenseitig unterstützen, dass wir tief graben, dass wir bis zum Fels graben, auf den wir bauen. Weil Jesus will uns ja zeigen, dass wir mit ihm leben sollen, dass wir ihm folgen sollen, wie es Helene vorher gesagt hat. Und ich habe noch nie irgendwo ein Schild gesehen, wo drauf steht: Gott, Jesus, Sprechzeiten sonntags 10 bis 12 Uhr. Gibt's nicht. Gott hat immer Zeit für uns. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, immer, jederzeit. Also mir ging es schon so, wenn ich nachts, wenn es mir nicht gut ging, das kommt ab und zu vor, wenn mit meinen Medikamenten mal irgendwie was schief läuft, dann bin ich schon da gesessen, wenn das Wetter gut ist oder wenn es nicht so kalt ist, draußen auf dem Balkon und dann habe ich gebetet. Und der letzte ist mir mal so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, mir legt jemand von hinten die Hand auf die Schulter. Und das gibt mir dann irgendwie Ruhe, wenn ich ins Gebet gehe, und Sicherheit. Und ich denke, das kann jeder haben. In Matthäus 7, Vers 7 steht da drin: Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Und im nächsten Vers, im 8. steht, denn wer bittet, der empfängt. Und genau so sehe ich das auch. Wenn wir ins Gebet gehen und bitten, ehrlich bitten, dann empfangen wir auch. Und er zeigt sich uns auch. Oh, wir drücken. Oder in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Den Vers hat vor einem Jahr der Patrick mir geschrieben gehabt, wo ich Kontakt aufgenommen habe. Und das ist einfach wahr. Und wenn ich mir das überlege, die Bibel ist voll von Aufforderungen, Gott zu rufen. Zeig dich mir. Und wer das ehrlich macht, dem zeigt er sich auch. In Jesaja 7 zum Beispiel, Vers 11, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, sei es von drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Lauter Aufforderungen. Und dazu möchte ich auch ermutigen, jeden Tag mit Gott, mit Jesus zu starten, einfach praktisch auf diesen Grundstein zu bauen, jeden Tag. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Seit ich auf Jesus baue, habe ich eine ganz neue Hoffnung. Das hat mir auch meine Angst genommen. Ich habe früher immer Angst gehabt vor meinen Geburtstagen. Also ich habe das gehasst, Geburtstag zu feiern. Die Zahl wird größer, im Gegenzug wird die Zahl kleiner, die ich noch zu leben habe. Und das hat mir früher Angst gemacht. Seit mir Jesus begegnet ist, ist diese Angst weg. Ich weiß, es geht weiter. Und wenn das so herrlich und wunderbar geschaffen ist, um wie viel schöner ist erst dann, wenn wir bei Jesus, bei Gott sind. Und damals, als Kirsten und ich beschlossen haben, dass wir heiraten, dann hat die Kirsten gesagt, ich lege unseren Hochzeitstag auf deinen Geburtstag, also jetzt Aufgebot auf den 2. Oktober bestellt, dass wir zumindest irgendwas da zu feiern haben. Mittlerweile feiere ich auch meinen Geburtstag. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich eine Torte gemacht, der Patrick ist gekommen. Habe ich früher nie gemacht, grundsätzlich nicht. Und ich möchte mal so sagen, also Gott kommt bei mir mittlerweile in erster Stelle. Absolut. Ich habe da vor einiger Zeit mit meiner Chefin eine Streiterei gehabt, da ging es um Schichten und Einspringen und sonst was. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, gegen Gott kannst du nur verlieren, der kommt bei mir an erster Stelle, da hast du keine Chance dagegen. Und ich möchte einfach ermutigen, ganz auf Jesus und Gott zu bauen, weil wenn er sich mir zeigt, dann zeigt er sich jedem. Und ich brauche jetzt nicht mehr die ganzen Geschichten auferzählen, mit der Sonne, mit Vögeln, mit der Liebe, wie er sich mir gezeigt hat, oder ja, sogar mit den ganzen Aufgaben, die ich mittlerweile übernehme, sei es für die Kinder oder jetzt sogar predigen, weil, ja, ich habe so einen Hunger, der ist einfach immer noch komplett ungestillt. Und ich habe auch keine Ahnung, wo das noch hinführt, aber ich glaube, das wird noch richtig toll. Bin ich schon wieder fast am Ende. Okay. Ich habe jetzt noch einen Vers, weil am Montagabend haben wir uns noch unterhalten und da ging es dann darum, so Herz aus Stein. Und dann, das steht ja auch in Hesekiel drin, Herz aus Stein, mach mir eins aus Fleisch und so. Und am Dienstag war das dann der Vers des Tages und in den Losungen stand drin aus Hesekiel 18, Vers 23 und den fand ich so toll. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Ende am Leben bleibt? Ich finde... ja, ich finde den Vers einfach toll. Das zeigt uns wieder, dass Gott eigentlich nach jedem schaut. Auch die, die nicht oder noch nicht an ihn glauben. Also, wenn Gott selbst nach denen schaut, dann müssen wir eigentlich uns noch viel mehr anstrengen, diese Leute vielleicht für uns zu gewinnen. Ich würde es noch für uns beten. Herr, ich bitte dich, hilf uns, unsere Mitmenschen, deren Glauben auf Sand steht oder wie diesen Turm wegkippt, mit ihnen zu graben, auf das wir auf Fels stoßen und darauf bauen können. Herr, gib uns die Kraft, Menschen anzusprechen, sie zu überzeugen, dass Jesus der Fels ist, auf den wir bauen sollten. Auch gib uns die Kraft, beharrlich zu sein bei Menschen, wo wir auf Ablehnung stoßen, auf dass sie eines Tages dich erkennen dürfen und umkehren. Ich bitte dich, Herr, gib uns täglich die Kraft, dich zu suchen und zu ehren. Im Namen Jesus Christus. Amen.